Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 67, liebe Defner. Und ich muss gestehen, in dieser momentanen verrückten Welt muss man eher Chaosforscher sein als Ökonom, um zu kapieren, was da abgeht.
Sprichst du über dein Fahrradfahren, oder?
Nein, es ist so, die Sachen, die man täglich so über die Nachrichtenagentur auf sich zutickern lässt, ist man doch aufs Neueste überrascht. Die ökonomischen Theorien werden angekreidet. Umso fröhlicher oder umso glücklicher bin ich, dass ich heute mit dir hier sitze als ökonomischem
Gimpel.
Danke. Um mal die Welt etwas zu sortieren.
Und ja, vielleicht
etwas
manchmal Sinn muss man aus Gimpelaugen auf die Welt gucken.
Ja, ja. Um vielleicht die Dinge etwas wieder Sinn zu bringen.
Ja, aber Mr. Trump werde ich auch nicht verstehen. Stehen, keine Angst. Ja.
Okay, also, das nicht, aber Wir haben ein Thema, was wir auf jeden Fall diskutieren wollen, der Minuszins. Den werden wir vielleicht werde ich den danach verstehen, wie wir es diskutiert haben.
Und möchte ich erklären, kein Problem.
Und Wie man sich dagegen wehren kann, habe ich einen Bullen der Woche.
Ja. Wunderbar, ja. Das beschäftigt uns weiter, dieses Thema, das wir letztes Mal ja auch schon mit dem Helikoptergeld leidenschaftlich diskutiert haben. Wir bleiben dran. Und natürlich beschäftigt uns der Sozialismus in seinem Lauf. Den hält ja bekanntlich weder Ochs noch Esel auf. Wir melden uns wieder sozusagen aus Berlin, der Hauptstadt der neuen sozialistischen Republik. Die Fahnen wehen auf Rot und es ist wirklich, also es spottet jeder Beschreibung, was dieser rot-rot-grüne Senat davor hat. Ein Mietendeckel sollte es werden und die ersten Pläne, die jetzt durchgesickert sind, der Bausenatorin Lompscher, der Stadtentwicklungssenatorin, die gehen ja viel weiter darüber hinaus, was ein Deckel ist. Ein Deckel macht man ja irgendwo drauf auf ein bestehendes Niveau, aber jetzt wird gedrückt nach unten. Also Mietkürzungen im breiten Stil hat sie vor und das bedeutet natürlich für die Investoren Teilenteignung. Also wir sind jetzt auf dem Weg in die Enteignung, in die Sozialisten. Der Defner hat schon immer gesagt und davor gewarnt, ja. Und während den Anfängen habe ich schon immer gesagt, ja, erst kommt die Mietpreisbremse, dann wird so ein bisschen über Enteignungen diskutiert, dann kommt der Mietendeckel und jetzt werden Mieten gekürzt. Und ich meine, das ist ein verheerendes Signal. Ich meine, man will jetzt hier Mieten festschreiben zwischen 3,40 Euro und 7,97 Euro, je nach Alter der Wohnung. Lage spielt überhaupt keine Rolle. Kann es also passieren, dass eine traumhafte Altbauwohnung direkt am Kudamm dann irgendwie billiger ist als
7,97 Euro,
ja, oder weniger, wenn es älter ist. Ja, genau. Wenn sie 100 Jahre alt ist, ist ja quasi nichts mehr wert oder sowas. Ne?
Aber weißt du, was ich am besten finde? Du kannst dann zur Behörde gehen, kannst deinen Mietbescheid mitnehmen und dann guckt die Behörde drauf, ob das auch wie gerecht ist. Da kriegst du Stempel drauf.
Es ist doch wie im Sozialismus, oder? Ja, genau. Und die Plattenwohnung in dem Marzahn, die kostet dann gegebenenfalls mehr. Und in der Altbauwohnung wohnt dann ein wohlhabender Rechtsanwalt zur Miete.
Ich meine,
es ist überhaupt jeglicher Vertrauensschutz für Investoren wird damit aufgebrochen. Jegliche Bestandsgarantie, jegliche Eigentumsgarantie wird aufgebrochen, weil selbst wenn man sagt, heutzutage jetzt Neubauten sind ausgenommen, aber du siehst ja, es gibt keine Garantien mehr. Dann kannst du heute für deinen Neubau eine Miete verlangen und morgen wird die dann wieder auf irgendeine willkürlich festgesetzte Grenze gesenkt.
Es liegt daran, dass es halt vorab etwas zu wild zugegangen ist. Und das ist immer so, und das habe ich immer schon gewarnt, wenn zu viel Geld vorhanden ist, zu viel Geld in Immobilien geht, die Immobilienpreise steigen, der Verwertungsdruck da ist, auch für solche Unternehmen wie Deutsche Wohnen, Vonovia, wie sie heißen, dann wird halt ausgereizt und dann werden die Leute langsam sauer. Und der Unterschied zwischen Mieter und Sparer ist, der Sparer hat es bisher ertragen, dass er irgendwie nichts mehr kriegt für sein Geld. Der Mieter, der wird grillig. Und deswegen ist es auch für die Politik wahlentscheidend. Und dann kommt so ein Mist raus, wir jetzt in Berlin erleben. Und es ist nicht auf Berlin beschränkt, das wird in anderen Städten auch so kommen.
Berlin schreitet voran in dieser sozialistischen Republik und andere eifern dem nach. Aber ich glaube, ich hoffe ja immer noch ein bisschen auf Vernunft, immer wieder mal bei Trump und hier auch bei Rot-Rot-Grün. SPD und Grüne haben ja gegen diese Pläne gleich mal Position bezogen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sowas wirklich dann vom Verfassungsgericht durchgeht. Wir haben jetzt zwar die Mietpreisbremse durchgewunken.
Die ist durchgekommen.
Und da fühlen sich jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen sozusagen
Animiert?
Animiert, haben Rückenwind und sagen, oh, das grundsätzlich sagt das Verfassungsgericht, ja, sozusagen eine durchmischte Stadtbevölkerung ist ja auch ein wichtiges politisches Ziel. Aber ich meine, da muss man schon auch mal die Eigentumsrechte schon auch nochmal ins Gewicht werfen und ich finde, das
aber also Mieten ist halt nicht, ist halt schon was Besonderes.
Das natürlich ist Mieten was Besonderes, aber deine These, dass sozusagen die niedrigen Zinsen an Schuld an hohen Mieten sind,
Mitschuld würde ich dem schon sagen.
Eine kleine Mitschuld.
Und jetzt hast du genau dieses Niedrigzinsumfeld, was die Gesellschaft spaltet. Das, aber wir kommen ja gleich auf,
ja, wir kommen auf das Thema.
Aber da sage ich dir, das ist eben eine Folge jetzt, dass wir erst diese Minus- oder Nullzinsen haben, dass dann die einen vermögender werden, die anderen immer als Mieter, die dumm sind. Und dann hast du halt genau diese Sachen, dass dann irgendwie rumgedoktert wird, am Ende alle ärmer sind.
Naja, haben wir schon mal diskutiert, aber trotzdem, ich sag's nochmal, Angebot und Nachfrage bestimmt letztendlich die Mietmarkt. Und wenn hier zu wenig Neubau geschieht, was der rot-rot-grüne Senat definitiv verpennt hat und verschuldet hat, dass hier zu wenig Neubau geschieht, weil zu wenig Bauland ausgewiesen wird, etc. pp., dann wird es immer Übertreibungen am Mietmarkt geben und notfalls gibt es die dann irgendwo im Schwarzmarkt, was auch immer. Deswegen muss man bauen, bauen, bauen und man muss Investoren unterstützen und darf Investoren nicht verprellen. Wer soll denn hier noch investieren, wenn er solche Aussichten hat, wenn solche Willkürherrschaft dann herrscht, wo dann Mietpreise total willkürlich nur noch festgelegt werden und wo man nicht mehr auskömmlich bauen kann. Also ich meine, da baut dann auch keiner mehr und dann renoviert auch keiner mehr die Wohnung. Dann haben wir bald ein Stadtbild wie in Havanna, ja, wie früher in der DDR, zerfallene Straßen und keine Neubauten mehr.
Wer so, das jetzt haben ist Steffner auf Betriebstemperatur gekommen. Er war ja etwas müde.
Ich habe heute schlecht geschlafen, muss ich sagen. So okay, schwül in Berlin hier.
Aber wenn man die Aktien sich anguckt, weil Deutsche Wohnen hat 6 Milliarden Börsenwert mittlerweile verloren. Die waren ja 16 Milliarden wert. Jetzt sind sie nur noch 10 Milliarden wert. Das wollte ich eigentlich als Bär der Woche nehmen, aber dachte ich mir, das überlasse ich dir, den Part.
Du meinst, hier, wenn man da am Boden liegt, willst du auch nicht nochmal drauf rumtrampeln.
So,
ja, du
bist so sieht's aus. Ja. Aber es hat uns Aaron geschrieben beispielsweise. Der hat sich auch so um das Mietenthema. Also sonst ist er ein Defner-Fan, schrieb er. Er folgt ihm, aber bei Mieten war er dann doch eher auf meiner Seite und hat geschrieben, 60% der Vermieter sind Private. So, er hat die Zahl gefunden vom Institut der Deutschen Wirtschaft und meinte, diese 60% würden nicht gewinnmaximierend vorgehen, wie das Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. machen. Und insofern, er hat selbst Eltern, die vermieten und hat dann versucht zu erklären, dass es doch nicht
Gewinn, ja, das war in einer Diskussion, die wir hatten, wo ich gesagt habe, dass ich ja Gewinn maximiere bei meiner Wohnung, die ich vermiete. Aber das muss ich jetzt auch mal nochmal einordnen. Gewinn maximieren, man kann nie das Maximale herausholen, sondern du versuchst halt langsam irgendwie Mieten zu erhöhen. Ich mache das zum Beispiel über Staffelmietverträge und die sind unterhalb der 2%-Marke oder gegebenenfalls über eine Indexmiete, die sich an der Inflation orientiert. Und zulässig wären ja 15% Mieterhöhung zum Beispiel in 3 Jahren, ja. Aber das sind ja sowieso die gesetzlichen Restriktionen und dann musst du dich wieder an den Mietspiegel halten und so weiter und so fort. Also du kannst ja Gewinn maximieren, das klingt ja immer so kapitalistisch, das geht ja sowieso nicht. Also wir haben ja schon extrem starke Mietgesetze, wo du ja kaum, also sehr, sehr wenig machen kannst und natürlich gibt es Privatvermieter, es gibt genossenschaftliche Vermieter, es gibt aber auch selbst Deutsche Wohnen, wenn man sich Durchschnittsmietpreise anschaut, das sind ja keine hohen Mietpreise, die sind da irgendwo bei 6 Euro noch was, ja,
im Schnitt. Kommt drauf an. Also Deutsche Wohnen ist schon ein relativ aggressiver Vermieter gewesen und hat schon das rausgeholt, was geht. Und da ist die Aggressivität des Vermieters schon größer als das
bei Privaten der Fall ist. Aber das hat ja nichts damit zu tun, was du immer behauptest.
Der Private kennt seine Mieter und will irgendwie ein gutes Verhältnis haben. Und der Deutsche Wohnen, der ist ein anonymer Investor. Der will das Maximum rausholen. Das ist ein völlig anderes Bild, als wenn du deinen Mieter direkt kennst, indem du in die Augen gucken musst und sagen musst, okay, wir schließen den Mietvertrag, ich bin dafür verantwortlich, dass es dir gut geht, du nervst mich nicht mit jeder kleinen Tropfen im Wasserhahn und so weiter. Das ist ein Unterschied. Und deswegen bin ich nach wie vor der Überzeugung, je mehr wir diese professionellen Anlagegesellschaften haben, die versuchen, aus Immobilien Gewinn zu schlagen, umso höher werden die Mieten steigen. Aber wir werden da nie zusammenkommen und vielleicht haben wir nochmal irgendwann eine Folge, wo wir das nochmal diskutieren können.
Allein dieses Wort Gewinn in diesem negativen Zusammenhang zu erwähnen, ich meine, das muss einfach drin sein, du musst einfach auch Gewinn mit einer Wohnung Wohnung machen, um zum Beispiel Bestände zu erhalten als Immobilien.
Du musst dich Gewinn maximieren, immer höher, immer höher, immer höher. Das ist der Unterschied.
Wenn du wieder in Neubauten investieren musst, es geht aber eben auch um Bestand, den du erhalten musst und Neubauten, die du auch wieder finanzieren musst. Ja? Und um Investitionen, die sich auch rentieren müssen, auch für deine Aktionäre. Und die Aktionäre sind auch wieder kleine Leute, die mal damit vielleicht ihre Altersvorsorge investieren und finanzieren. Also,
jetzt habe ich ein Thema am Anfang diskutiert. Meine Frau hat sich schon beklagt, ihr habt das Hauptthema erst ab Minute 45 erzählt, weil ihr immer am Anfang schon andere Themen macht. Ich will lieber mal ein Thema richtig haben. Also insofern sollten wir vielleicht zu anderen Themen jetzt noch kommen, die uns beschäftigt haben. VW und Tesla war ja eine Geschichte, die du hier vorbringen wolltest.
Eine große Geschichte, ja.
Die fünf Minuten hat
mal kurz für Aufregung gesorgt. Die Tesla-Aktie ist vorbörslich nach oben geschossen, hat aber nicht lange gehalten. VW hat sofort dementiert, dass man Interesse an einem Einstieg hat. Manager Magazin hat diese Geschichte rausgehauen und behauptet, dass VW einsteigen wolle oder übernehmen
naja, sie
wolle.
Haben geschrieben, CEO Herbert Diess sei der größte Tesla-Fan der Autoszene und er treffe sich zweimal im Jahr mit Elon Musk und würde bei Tesla, und jetzt kommt das Zitat, sofort einsteigen, wenn er könnte.
Wenn er könnte.
Wir haben ihn ja selbst erlebt, Herrn Diess. Ja. Und als wir über Tesla gesprochen haben, da wollten ja wirklich seine Augen leuchten. Und er hat gesagt, wir werden diesen Kampf haben, ob wir es schneller schaffen, die Technologie zu bekommen oder Tesla es schaffen, wir die Produktion irgendwie auf unser Qualitätsniveau zu bringen. Und da wäre es natürlich praktisch, wenn er mit einem Schlag die Technologie bekäme, wenn er sich da beteiligt oder gar eine Übernahme macht. Aber ich meine, diese Zahlen sind so unterschiedlich. Also VW kostet, ist doppelt so teuer, also 80 Milliarden Dollar ungefähr, Tesla ungefähr 40. Aber wenn du die Kurs-Gewinn-Verhältnisse dir anguckst, KGV von 200, also so hoch bewertet ist Tesla und VW von 5. Und wenn du das jetzt zusammenlegst, kann ich mir vorstellen, dass der VW-Aktionär vielleicht nicht ganz so glücklich ist, wenn du das miteinander vermischst, 200 und 5 und dann einfach auch selbst ein hochbewertetes Unternehmen bist. Und nicht weiß.
Aber vielleicht steigen Sie ja mal mit kleinem Teil ein. Mercedes war ja schon mal beteiligt, Daimler, und hat den Anteil dann mit hohem Gewinn dann wieder verkauft.
Aber die könnten es eher gebrauchen, würde ich sagen. VW, ich glaube, VW ist in der Elektrotechnologie noch ein bisschen weiter vorne als Daimler. Zumindest mein Eindruck.
Geben auf jeden Fall momentan ziemlich Gas. Ne? Und vielleicht werden sie sowieso direkte Nachbarkonkurrenten, denn Tesla guckt sich ja gerade auch in Deutschland um nach einem Standort für eine neue Gigafactory, und Niedersachsen ist ein heißer Aspirant, aber auch Nordrhein-Westfalen. In Niedersachsen zum Beispiel sind offenbar Emden oder das Emsland sozusagen in der engeren Wahl, weil man da auch nahe an den Offshore-Windparks dran ist. Und für die Gigafactories, in denen man ja auch Solarzellen herstellt, braucht man auch viel Energie. Und es ist natürlich gut, wenn man dann Strom aus regenerativen Quellen
bekommt. Man muss nicht warten, bis die Nord-Süd-Trasse gebaut ist, weil dann hätte man 2030 wahrscheinlich. Und da ist dann die Elektromobilität vielleicht schon ein gutes Stück weiter.
Ja.
Gut,
hast du noch Feedback?
Wir haben noch Feedback. Einmal haben wir ja, Julius hat wegen ETFs nachgefragt, so ein Commerce-Weltportfolio und so weiter. Wir wollen mal demnächst wieder eine Q&A-Folge machen, also wo wir Fragen beantworten von euch. Deswegen wollen wir es jetzt nicht beantworten. Wir wollen nur aufrufen, dass wir das im September machen, wenn der Defner.
Genau.
Ist eine Woche frei?
Eine Woche Urlaub machen wir zwischendrin
mal.
Ja, ich hatte ja gerade erst eine Woche. Ich habe ja
du
quasi diese
Wochentakt.
Moment, ja, okay. Ich mache noch im Winter dann, im November, Dezember mal länger Urlaub noch.
Wo geht's denn hin?
Irgendwo in die Sonne, ja.
Also nach Asien.
Wird eingekreist noch, wahrscheinlich Thailand oder sowas, ja.
Thailand, da sehe ich dann die Sonnenuntergangsbilder. Ich freue mich schon drauf, aber jetzt könnt ihr erstmal Fragen stellen oder Sie können Fragen stellen für die Sendung
September.
Im September. Und dann haben wir noch von Aaron, wie gesagt, eine Mail bekommen, haben wir schon eine Sache angesprochen, von wegen Miete. Er hat auch noch geschrieben, dass er jetzt in die Schweiz zum Studieren geht und hat uns eine wirklich schwierige Frage aufgegeben. Vielleicht fragen wir jetzt einfach das Publikum. Und zwar hat er geschrieben, er hat den Gehaltsreport sich angeguckt und in der Schweiz würde die Kita-Erzieherin 10.000 Schweizer Franken verdienen und der Gymnasiallehrer oder die Gymnasiallehrerin 13.000 Schweizer Franken. Nun ist in der Schweiz das Leben teurer, das wissen wir, aber selbst wenn man dieses Kaufkraft adjustiert macht, wäre das wahnsinnig viel. Und die Frage ist, warum wird da so viel bezahlt und warum geht das nicht in Deutschland? Und hat das dann auch einen Einfluss auf die Qualität des Schulbetriebs beziehungsweise auf die Qualität der Kitas? So, wenn jemand weiß, warum das so ist, vielleicht kann er uns auch mal mitteilen, dann können wir auch mal, oder wir versuchen es selbst zu recherchieren. Also es ist eine schwierige Frage. Ich muss sagen,
aber insgesamt ist natürlich, wie gesagt, die Lebenshaltungskosten, alles ist sehr, sehr teuer in der Schweiz. Ne?
Stimmt, das aber ist, selbst wenn du jetzt mal denkst, es ist 9.000 Euro umgerechnet, die 10.000, und wenn du sagst, es ist 6.000 in Euro gerechnet als Kaufkraft, hättest du 6.000 Euro für eine Kita-Erzieherin in Deutschland, würden die alle sagen, wow. What the hell?
Also, aber umgerechnet, am besten, du ziehst dann nach Deutschland und hast hier deine Lebenshaltungskosten als Erzieher und dann hast du, bist du
die gemachte Bodensee Frau, im Dreiländereck, ja, genau. Und fährst dann jeden Tag rüber.
Ja, viele Schweizer fahren ja dann immer nach Konstanz, ja, und dergleichen zum Einkaufen, machen sich den Kofferraum voll, ja, und holen sich dann auch die Mehrwertsteuer zurück. Ja,
das auch?
Ist, ja, an der Grenze.
Okay. Ja, ja. Und dann haben wir noch eine letzte.
Sehr sparsam, der Schweizer.
Sehr sparsam. Jetzt haben wir noch eine Sache. Von Daniel. Daniel hat dir Recht gegeben. Er hat die Diskussion bekrittelt zum Helikoptergeld. Ich hätte hier gesungen und hätte damit einer wirklich guten Diskussion, das hätte Abbruch getan, einer guten Diskussion. Und als Hörer, er hat das so schön geschrieben, auf diesem Niveau und der Oberflächlichkeit macht das Diskutieren über so ein spannendes Thema keinen Sinn. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, so macht das Zuhören keinen Sinn. Daniel, ich habe im Kinderchor gesungen. Das würde ich nur mal dazu sagen. Also wenn ich meine, vielleicht ist es der Diskussion nicht
das
zuträglich.
Das kam nicht wirklich rüber.
Aber ich muss sagen, ich habe im Gewandhaus
Kinderchor
gesungen.
Vor allem hat er ja nochmal geschrieben, dass meine guten Argumente deswegen nicht durchkamen. Das, ne? Dass ich nochmal der Ernsthafte in dieser Runde bin. Ja? Das,
du bist der Ernsthafte.
Ja. Die neue Rollenverteilung. Ja?
Bin ich jetzt der Gimpel?
Ja, du bist jetzt der Gimpel. Ja? Du bist, sie machst dich ja zum Gimpel. Ja?
Prima. Dann jetzt mit meinem Feedback, hast du noch irgendwas, was dich bewegt?
Nicht, aber Bullen und Bären haben wir wieder reichlich, wie immer unsere Rubriken, und wir können ja rechtzeitig dann mit unserem Thema anfangen. Ne?
Hey, nach 15 Minuten schon Bullen und Bären, wow, damn, da. Willst
Rekord,
du anfangen?
Ja, ja.
Ich gebe dir den...
Mein Bär der Woche, ja, aus ganz aktuellem Anlass für Bolsonaro und die Brandstifter, in Anlehnung an Biedermann und die Brandstifter. Schullektüre. Gewesen. Pflichtlektüre waren sie in der Schule, ja. Da geht es ja um die geistigen Brandstifter. Bei Biedermann eben war es der Biedermann, der die Brandstifter angestiftet hat. Und in Brasilien ist es eindeutig der Bolsonaro.
Der Präsident, muss man dazu sagen.
Der Präsident, muss man dazu sagen. Ich glaube, der Name ist mittlerweile in aller Munde. Und wir wissen es, der Amazonas brennt. Die grüne Lunge nicht nur Brasiliens, sondern der Welt. Und Umweltschützer, die werfen Bolsonaro vor, ein politisches Klima geschaffen zu haben, in dem sich Bauern zu immer mehr Abholzung und Brandrodung ermutigt sehen. Deswegen ist er sozusagen der Biedermann, der Brandstifter. Und er hat ja schon im Wahlkampf erklärt, dass letztlich das Amazonasgebiet großflächig in Weide- und Ackerland verwandelt werden soll von Autobahnen und Wasserkraftwerken. Blühende Landschaften. Ja, geblüht hat es da schon immer.
Aber
in einer wahnsinnig tollen Vielfalt. Ja. Und jetzt werden blühende Landschaften zubetoniert. Ja. Natürlich wohnen da auch 20 Millionen Menschen und wollen auch sozusagen an Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung teilhaben. Aber er befeuert das halt dann immer durch eine super zynische Rhetorik noch, sagt, Umweltschutz ist etwas für Leute, die Grünzeug essen. Und das ist dann sogar den Agrarkonzernen, der Agrarlobby zu viel geworden. Diese bauen ja unter anderem Soja an für Leute, die Grünzeug essen, ne, für die Veganer. Und da merken sie natürlich, dass der Schuss schnell nach hinten losgehen kann. Das sind ja nicht nur sozusagen die Fleischfresser, die davon profitieren,
die Kühe dass
da
auf der Weide stehen, genau,
gerodet wird, Weideflächen, sondern eben auch Soja und so weiter. Und deswegen muss man sagen, es ist gut, dass gerade aus Europa jetzt heftig reagiert wird. Es geht ja um ein Freihandelsabkommen, das gerade nach 20-jährigen Verhandlungen zu Ende verhandelt wurde, aber noch nicht ratifiziert worden ist. Und das ist jetzt das Druckmittel der Europäer, das sie in der Hand haben. Und von vielen Ländern kamen jetzt die Drohungen. Beim G7-Gipfel wurde es besprochen und auch Ökonomen raten dazu, dass man dieses Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, da gehören eben auch noch Argentinien, Paraguay und Uruguay neben Brasilien dazu, nicht ratifiziert, bevor es nicht hier ein klares Bekenntnis zum Umweltschutz gibt, von Brasilien vor allem, und ein klares Bekenntnis zum Paris-Abkommen, zum Klimaabkommen von Paris. Das sollte jetzt sozusagen als Jungtim gemacht werden, empfehlen zum Beispiel Ökonom Felbermayr, jetzt auch in der Welt. Und er sagt zum Beispiel, es gäbe dann auch wirtschaftliche Anreize, das Brandroden einzustellen. Das auf diesen Flächen produzierte Rindfleisch könnte nicht zu guten Preisen in die EU verkauft werden, wenn eben dieses Freihandelsabkommen nicht zustande käme. Und deswegen ist es gut, wenn man solche Freihandels- und Wirtschaftsabkommen dann auch als Druckmittel einsetzt. Das können wir von Trump lernen, dass wir hier wirklich dann einen hohen Druck haben. Und der Verbraucher ist natürlich auch aufgerufen zu gucken, wo kommt das Soja her? Da vielleicht mal zu sagen, okay, dann werden brasilianische Produkte jetzt erstmal immer gemieden. Da muss man von allen Seiten einfach Druck machen. Und deswegen mein Bär der Woche für Bolsonaro und die Brandstifter. Und es hat ja schon ein bisschen gewirkt, jetzt der Druck. Jetzt schickt er die Armee rein und sagt Null Toleranz für Brandstifter und so weiter. Aber das ist natürlich mal wieder eine kurzfristige Reaktion. Man merkt aber, der Druck kommt an und zeigt Wirkung. Aber ich denke, Bolsonaro ist genauso einer wie Trump. Dem darf man nicht über den Weg trauen. Da muss man wirklich hieb- und stichfeste Verträge da machen, damit es auch langfristig so bleibt.
Ja, super. Ja. Bär, muss ich wirklich sagen, großartig. Was ich ja frustrierend fand, dass es Zusammenhänge, dass so ein Zusammenhang hergestellt wurde zwischen dem Mercosur und den Brandrodungen. Es waren so Geschichten, die entstanden. Wegen dieses Abkommens wird ja der Wald gerodet und dann kam wieder dieses ganze Handelsabkommen, wurde in Verruf geraten. Das finde ich, ist halt zu kurz gesprungen auch. Wenn man sagt, wegen des Handelsabkommens würden die das machen, die den Wald roden und damit der Freihandel wieder in Misskredit gerät. Insofern finde ich so rum besser, dass man jetzt Druck ausübt mit diesem Handelsabkommen, das zu tun. Und
Das sollte einfach künftig dann, glaube ich, in viele Handelsabkommen mit rein, dass hier ökologische Aspekte mit reingeschrieben werden. Ich glaube, da ist man jetzt auch ein bisschen aufgewacht und wachgerüttelt.
Ja, ich habe auch ein Bär der Woche, ja. Da hat auch was mit Klimawandel zu tun, mein Bär der Woche. Da geht es um Prädikatswein. Nämlich wegen des Klimawandels wird der immer weniger komplex, weil Prädikatswein ist ja immer so komplex. Du guckst ihn dir erst an, Auge, Nase, dann schmeckst du und dann wird er ja gekaut und
gekaut.
Da wird er gekaut. Natürlich kaust du deinen Prädikatswein. Und das Problem bei Prädikatswein ist, dass es immer heißer wird und dann die Trauben immer mehr Zucker ansammeln und wenn die Traube immer zuckriger wird und immer weniger in der Säuregehalt sinkt, dann hast du halt einen alkoholreicheren und wuchtigeren Wein. Aber dem fehlt es dann eben an Frische. Und dem Wein, der wirkt dann so ein bisschen flach, langweilig und der altert auch zu schnell. Und jetzt kannst du natürlich denken, mach die Trauben halt früh ab, dann sind die halt noch nicht so süß. Aber das Problem ist dann, dass du, wenn die Traube noch nicht reif ist, sind die Gerbstoffe noch in den Kernen und den Häuten noch bitter und das wirkt sich wieder negativ aus.
Weil nämlich der Wein, alles
weiß. Es ist nicht mein. Ich arbeite mit dem Kollegen Ecker zusammen und der ist ja der Weinkenner. Und mit dem war ich gestern essen und der sagte mir dann, dass das total schlecht wäre für diesen Wein, weil Wein ist die Balance zwischen Zuckergehalt, Säure und Aroma. Und jetzt kann man ja im normalen Basiswein, fällt es nicht weiter auf, wird ja eben mit Zucker reingeschüttet. Und wenn jetzt die Traube süßer ist, dann machst du halt weniger Zucker rein. Aber halt bei Prädikatswein geht das nicht. Da muss der Kellermeister irgendwie versuchen, das clever zu mischen. Es gibt wohl bei einigen Weinen noch so eine Idee, so ein bisschen Säure noch künstlich hinzuzufügen. Aber so richtig funktioniert das halt nicht wirklich. Und deswegen haben wir jetzt bei den Prädikatsweinen einen höheren Alkoholgehalt. Statt früher so 12,5 Volumenprozent ist er jetzt auf 13 oder sogar teilweise bis auf 14 oder 15% gestiegen. Jetzt sagen Sommeliers, muss man den Wein ein bisschen kühler trinken, fällt der Alkoholgehalt nicht wirklich auf. Aber es hat trotzdem...
Bisschen Wasser reinmischen. Bisschen Wasser.
Prädikatswein.
Du bist doch derjenige, der hier mal Wasser in den Wein gießt.
Ja, aber nicht bei Prädikatswein. Also der höhere Alkoholgehalt mag gut für den Wirkungstrinker sein. Es gibt ja Wirkungstrinker, die Alkohol nur wegen des Alkohols trinken.
Dann würde ich Wodka empfehlen.
Aber eben nicht für den Genießer. Und deshalb ist mein Bär der Woche der Prädikatswein, der halt immer weniger.
Aber vor allem aus den südlichen Ländern. Ich meine, der deutsche Wein profitiert ja, weil
teilweise. Teilweise. Es gibt Anbaugebiete, die profitieren davon, da hast du recht. Da kannst du jetzt andere Sorten anbieten. Beispielsweise in Sachsen, die haben jetzt wirklich davon. Die waren ja eher eines der nördlicheren Weinanbaugebiete. Und das funktioniert jetzt besser. Aber die Italiener oder Franzosen, die haben wirklich Probleme, da einen Wein zu bekommen, der nicht irgendwie mit Wodka-Alkoholgehalt daherkommt. Nicht ganz, jetzt übertrieben. Ja.
Na gut, wir werden das beobachten.
Ja.
Mein Bulle der Woche geht auch in die Ferne. Immer noch urlaubsgeprägt, aber nicht von mir, sondern ein Kollege von der Welt hat in der schönen Rubrik Geld am Sonntag in der Welt am Sonntag über seinen Urlaub in Dänemark geschrieben, der Kollege Philipp Jürgens, und hat über einen Urlaub ohne Bargeld berichtet in Dänemark.
Dänemark ist nicht mal langweilig, dann ist wahrscheinlich das der Höhepunkt schon, dass man kein Bargeld braucht. Super, hey, ich brauche kein Bargeld. Hast du sonst was erlebt? War sehr teuer alles. Entschuldigung. Nein, ich, Ich finde aber Leute, die in Dänemark
Urlaub machen. Kannst du ja mit dem Kollegen Jürgens dann. Ja.
Ich habe einmal die zur Jahrtausendwende war ich in Dänemark und das war so.
Ich war noch nicht in Dänemark.
Ich noch nie, das ist so weites Land, da ist nichts los und dann gehst du in den Supermarkt und kriegst so ein Aha-Erlebnis, denkst du so.
Der Kollege immer mit seinem Supermarkt.
Nein, da gibt es so Sachen, die sind so wahnsinnig teuer und du fragst dich, warum ist das so? Und man weiß es nicht. Und die Leute sind glücklich, obwohl sie die höchsten Steuern zahlen. Also der Däne ist mir wirklich ein Mysterium. Aber gut.
Aber Dänen lügen nicht.
Dänen lügen nicht?
Dieter Thomas Kuhn, hallo. Tränen lügen nicht.
Ach, Tränen, ja. Das war jetzt ein Gag, Entschuldigung. Ja, ja. Aber du wolltest dein Bullen der Woche an.
War das überhaupt Dänen lügen nicht? Das war so eine Persiflage.
Tränen lügen nicht. Da, 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 da. Jetzt kommt wieder mein Chor. Ja.
So, also, zu den Dänen.
Und dem Kollegen Philipp Jörgens, der in Dänemark.
Genau, und er hat halt geschrieben über seinen zweiwöchigen Urlaub in Dänemark.
Zwei Wochen,
ja. Ich meine, ist doch schön, ein bisschen, wenn man Ruhe haben will in der Natur. Er hat dann zum Beispiel, er hat wirklich gesagt, er hat da irgendwo im Wald in einem Holzhaus gewohnt und hat den Weg dorthin beschrieben und es fing an auf dem Food Market in Kopenhagen, wo er sich ein Eis gekauft hat, wo dann gleich mal das Schild No Cash dran stand und er noch nicht mal mit Kronen bezahlt man ja in Dänemark bezahlen hätte können, sondern nur eben mit Karte. Es ging weiter über den normalen Fahrradverleih, die dann mit einer Apple Pay App bezahlt hat. Es ging weiter über das Ticket aus dem Parkscheinautomaten, das er mit Karte gezogen hat, wo es gar keinen Schlitz gab für Geld. Also hätte man da überhaupt nichts einschmeißen können. Und dann hat er eine kleine Autopanne und musste in der Schrauberwerkstatt das reparieren lassen, irgendwo auf dem flachen Land. Auch da nur mit Karte konnte er auf jeden Fall bezahlen. Und dann sogar auf einem Trödelmarkt an der Landstraße konnte er mit Kreditkarte bezahlen. Und beim kleinen Bäcker auf dem Land, wo irgendwie nur drei Leute in die Backstube gepasst haben und. Und dann die Vermieterin seiner Holzhütte, die kam dann auch vorbei zum Kassieren und meinte, ja, Gott sei Dank wollen sie bargeldlos bezahlen, weil die Deutschen kommen ja immer mit ihren Scheinen, die haben sie dann extra immer Kronen umgetauscht, wollen dann das Bargeld losbekommen. Sie war heilfroh und hatte so ein kleines Lesegerät dabei, wo man dann eben auch bargeldlos mit Apple Pay bezahlen konnte. Und so weiter und so fort. Und so ging es weiter. 14 Tage lang hat er komplett bargeldlos bezahlt. Er kam zurück nach Deutschland, 34 Grad, Berliner Eisdiele. Und ja, natürlich steht dann vor der Eisdiele Cash Only. Das ist dann, sind die unterschiedlichen Welten und wir sind einfach im bargeldlosen Bezahlen sowas von hinterher und du kannst dich in Deutschland einfach nicht drauf verlassen. Du musst immer Bargeld in der Tasche haben, das nervt so, weil du nie weißt, ob jemand auch in der Gastronomie sozusagen Karten akzeptiert und da sind wir sowas von hinterher und deswegen Vorbild Bulle für Dänemark.
Ach, wunderschön. Jetzt wird der vielleicht machst du deinen Urlaub im November, Dezember in Dänemark.
Oder ich kaufe mir dann eine Immobilie, weil da gibt es ja Minuszinsen. Da gibt es ja negative Hypothekenzinsen in Dänemark.
Das gibt's auch. Also kannst du viel. Und dann kannst du deine Saunagang kannst du dann auch im November mit da ist ja jede Hütte mit Sauna ausgestattet. Das ist so der Höhepunkt schon. Aber gut. Wunderbar.
Ja, dir würde es vielleicht auch mal gut tun. Ein
bisschen. Dänemark? Ja, ich war da zur Jahrtausendwende. Es war der ruhigste Silvester, was ich je erlebt habe.
Aber ist doch schön, dass du immer Italien unterstützt, ja? Die haben es bei uns auch.
Da kann man auch mehr mit Karte bezahlen.
Ja, ich glaube, Deutschland ist wirklich am weitesten hinterher. Und ich meine, und in Afrika irgendwo, da kannst du überall mit deinem Smartphone bezahlen. Ja?
Per SMS, genau. Ja. M-Pesa heißt das System. Gut.
Zum Beispiel.
Dann kommen wir zu meinem Bullen noch. Bulle der Woche ist Gold.
Zum Golde drängt.
Am Golde hängt doch alles. Ja, schön. Jetzt kommt der
Goethe.
Genau, Goethe. Ja, Goethe. Prima. Wunderbar. Warum ist es mein Bulle der Woche? Das liegt daran, dass Gold in Euro gerechnet einen neuen Rekord erreicht hat. Und zwar bei 1398,90 Euro. Das ist ein neuer Rekord. Und damit macht das Metall seinem Ruf als Krisenanlage alle Ehre. In chaotischen Zeiten flüchten die Leute ins Gold. Und zwar ist die privaten Sparer haben in Gold-ETFs ihr Geld angelegt. Das ist der höchste Wert, die in Gold-ETFs angelegt ist, seit 2013. Und selbst die Hedgefonds wetten jetzt wieder auf steigende Goldpreise. Das ist das höchste Volumen, also die höchste Wettenvolumen seit 2016. Und damit hat Gold in diesem Jahr seit Jahresanfang 22,9% in Euro zugelegt. Und der DAX, was denkst du? Nur 10. Und jetzt habe ich mal geguckt, wie ist es denn langfristig gewesen? Weil du immer sagst, Gold, ist ja Mist. Und da habe ich einmal gesagt, seit es den Euro gibt, habe ich mal geguckt, was Gold gemacht hat und was der DAX gemacht hat und was der Eurostoxx gemacht hat. Und soll ich dir sagen, was das Beste war? Gold. Seit
welchem Jahr war
das? Seit Eurostat? Seit 99. 464%. Also fast eine Versechsfachung. Und der Eurostoxx 50 hat lediglich 95% zugelegt. Und auch das nur dank Dividende. Und wenn du die jetzt noch versteuern musst, was du ja tun musst, dann hättest du mit diesem wunderbaren Eurostoxx seit 1999, jetzt ein Viertel müssen wir abziehen, hättest du gerade mal 70% gemacht. 70% seit 1999 und mit Gold 464.
Du hast halt gerade da hingeschaut, bevor Gold den großen Run hatte. Ich meine, da war Gold unter $200 oder sowas.
Das macht eine Jahresrendite von 8,7% für Gold seit 1999. Eurostoxx gerade mal 3,6, DAX 4,2 und selbst unser so geliebter, allseits geliebter MSCI World, eine Jahresrendite von 5,7, Dow Jones 7,6. Du hast recht, Timing spielt eine Frage. Jetzt habe ich mal den letzten 30 Jahren geguckt, also wirklich eine doofe Dekade fürs Gold, also seit 1989.
Dachte ich. Ach so,
ja, jetzt habe ich nochmal geguckt, nach 30 Jahren und da muss man sagen, da hat Gold aber immerhin 4,1% gemacht, der DAX 7 pro Jahr.
Okay, das passt.
Und der Dow hat 11% gemacht.
Also das ist, glaube ich, eher ein realistischeres Bild, weil ich meine, 99 war, das war kurz bevor sozusagen die Internetblase platzte, die Aktienmärkte waren schon sehr hoch bewertet und Gold war sehr, sehr niedrig bewertet und 2000, kannst du auch gucken, wie es seit 2012 sich entwickelt hat, da war es natürlich dann viel schlechter, weil da war es in Dollar bei 1900
Dollar. In Dollar sind wir noch vom Allzeithoch entfernt.
Deutlich darunter.
Auch in Franken sind wir, aber wir sind in fast allen Währungen. Also wir haben es noch nicht geschafft in Yuan, also in China, in chinesischem Geld, in Dollar und in Franken und in Yen. Und in allen anderen Währungen haben wir jetzt Rekorde bei Gold. Und was das Frustrierende an dieser Sache ist, Gold ist ja wirklich kein produktives Asset, wie eine Aktie oder sonst wie. Und wenn du jetzt in den letzten 20 oder seit 1999 Gold besser läuft als Aktien, das ist schon irgendwie eine frustrierende Erkenntnis, finde ich.
Muss halt frustrieren, aber sind ja dann die Goldanleger auch die Gewinner der Niedrigzinspolitik.
Siehst du, deswegen ist Gold nicht so schlecht, wie es der Defner immer macht. Und deswegen mein Bulle der Woche.
Ich möchte trotzdem keins haben. Gold. Dann habe ich lieber Silber, das ich vor einigen Wochen gebullt habe.
Ja, da, und jetzt ist
und
bei
da ist jetzt auch
irgendwas.
Ja,
da ist Musik.
Das,
ja,
das ist wirklich.
Das ist der kleine, die kleine ist jetzt Schwester.
Auch, und der kleine Bruder. Und
die kleine Schwester. Das Silber? Die Silber? Ja. Der Silber? Ich weiß es nicht.
Ja, egal. Auf jeden Fall deutliche Outperformance. Ja. Auch jetzt wieder hat wieder die Outperformance zum Gold aufgenommen. Also da ist noch ein bisschen mehr Musik drin. Und Silber liegt mir einfach mehr, weil es einfach eher nicht nur ein reines Krisenmetall ist wie Gold, sondern eben auch Industriemetall zu 50% auch gebraucht. Wird.
Wie schön, wenn jetzt die Rezession kommt, dann
naja,
ist der
aber
Defner,
trotzdem, ja, dann wird es vielleicht ein bisschen, aber auf der anderen Seite wird ja gerade in Elektroautos, in sämtlichen alternativen Energien, Solarzellen und weiter, ist es der Metall, das Metall der Zukunft, ja.
Silber ist das Metall
Silber,
der Zukunft.
Ja.
Das sagt man irgendwann zum Silber, am Silber hängt, am Silber, ach, egal.
Die Sonne.
Minute 32, wir kommen zum Thema. Defner, komm,
Wahnsinn,
jetzt müssen wir jetzt noch 10 Minuten irgendwie reden.
Jetzt
hast
noch
du noch
Witz
was zu
erzählen?
Was? Nee. Ich weiß nicht, oder vielleicht noch einen deiner Karlauer aus alten Zeiten. Ich weiß
die
nicht.
Kommen immer spontan bei mir.
Okay,
dann keine,
gut, dann hoffe
keine
ich mal.
Witz-Jukebox hier.
Ja, die Situationsintelligenz des Dietmar D.
Sehr oder schön. Auch Komik genannt.
Komik?
Situationskomik.
Situationskomik, gut.
Du musst nicht immer Intelligenz und Komik sind zwei verschiedene Dinge.
Doch, man muss schon eine gewisse Intelligenz mitbringen, um.
Für einen guten Witz meinst du?
Ja. Vielleicht auch nicht.
Aber für meine schlechten Witze braucht man nicht so viel Intelligenz.
Gut, dann kommen wir zum Thema Minus. Das passt ja auch zum das Thema Minuszinsen.
Das uns das ja immer wieder beschäftigt.
Genau, und das ist ja auch auf allen Gazetten vorne drauf. Und die Wirtschaftswoche hatte einen großen Aufmacher zum Minuszins. Und die Welt am Sonntag, der Wirtschaftsaufmacher war auch zum Minuszins. Und deswegen müssen wir das Thema Minuszins.
Wir kommen daran nicht vorbei.
Wir kommen daran nicht vorbei. Und der Zins hat ja eine wichtige Steuerungsfunktion in der Ökonomie. Das haben wir alle mal im Studium gelernt. Und die Idee war ja folgendermaßen: Ist der Zins niedrig? Du vergleichst ja immer, ich habe eine Investition, die wirft vielleicht erwartet 3% ab. Und dann gucke ich an, was kostet der Zins? Und ist der Zins unter den Investitionskosten, also unter 3, dann mache ich die Investition. Und ist der Zins drüber, lasse ich die Investition fallen. Und die Idee dahinter ist, je niedriger der Zins, desto höher die Investition. Wenn die Investition höher ist, dann geht die Wirtschaft nach oben und so weiter. Das war ja so die alte Idee, die wir immer hatten. Und lange galt dann auch das Paradigma, dass bei Null Schluss ist. Tiefer können die Zinsen nicht fallen, denn wenn Geld nichts mehr kostet, dann wird es spätestens die Investitionsfreude angekurbelt und alles wird gut gehen. Und das galt dann so ungefähr bis zur Finanzkrise. Da gab es dann diesen Zusammenhang zwischen Zinsen und Investitionen fiel dann weg, weil die Menschen so ein bisschen düster in die Zukunft geschaut haben. Und dann kam als erstes, glaube ich, die schwedische Notenbank und dann kamen auch die Dänen, die einen Minuszins eingeführt haben, haben gesagt, okay, wenn Geld weniger wert wird, wenn man es behält, dann werden die Leute entweder investieren oder es konsumieren. Und da hatte man die Idee, mit Minuszins kann man so der Wirtschaft den Kick geben und dann wird sie wieder nach oben gehen. Das ging dann so weiter. Dänemark, Schweiz.
Kommt jetzt ein Plädoyer für Minuszinsen?
Ich will das Thema vorstellen. Okay. Das Thema vorstellen. Ja. Und seit 2014 hat auch die EZB den Minuszins eingeführt. Da ging es los mit minus 0,1. Und nach hat sich der Minuszins, also man muss leider feststellen, es war keine vorübergehende Aktion, wie wir anfangs alle gedacht haben. Und nach hat sich jetzt der Minuszins durch das gesamte System gefressen und mittlerweile sind in Deutschland sämtliche Zinsen für Staatsanleihen negativ. Und wir hatten jetzt beispielsweise in der vergangenen Woche diese Anleiheauktion, wo der deutsche Staat erstmals 30-jährige Anleihen mit einem Minuszins verkauft. Und die Leute wissen, wenn sie das Ding kaufen und bis zum Ende halten, dass sie pro Jahr minus 0,11% zahlen. Das war so absurd, dass selbst der Trump zwei Tweets draus gemacht hat. Die Deutschen, die sind ja viel instabiler als wir und wir sind doch die viel clevereren und was geht
aber
da los?
Aber eigentlich war er ja neidisch.
Er war neidisch.
Er war ja neidisch. Ja, genau.
Und wir haben mit diesem Ding 30 Millionen Gewinn gemacht, mit dieser einen Anleihe. Und in diesem Jahr wird der Bund wegen dieser ganzen Minuszinsen und dieser Zinslage mehr als 6 Milliarden Zinsgewinn erwirtschaften und seit 2012 haben wir 21 Milliarden dank dieser Minuszinsen gemacht. Einfach so cool, mit Schulden machen. Also das sieht man schon, das ist ein bisschen fragwürdig. Der ökonomische Erfolg ist ebenso fragwürdig. Die Eurozone steht nicht wirklich ökonomisch auf stabilen Beinen und die große Prosperität ist auch noch nicht eingetreten und stattdessen haben wir ja vorhin auch schon diskutiert, die ganzen Nebenwirkungen, die in meines Erachtens immer stärker zunehmen. Deswegen sage ich, Minuszinsen ist Mist und das ist nicht der Weg in Prosperität, sondern eher der Weg in den ökonomischen Untergang. So,
große These.
Aber ich habe es doch wirklich neutral vorgestellt. Jetzt weiß jeder,
ganz gut
was
vorgestellt,
ist.
Ja. Und vielleicht muss man aber nochmal zum ökonomischen Hintergrund und immer der Frage, wer ist denn schuld an diesen Minuszinsen? Sind es immer die Notenbanken? Nochmal den PIMCO-Chefökonom in die Debatte einbringen. Herrn Fels, ja. Und der argumentiert auch schon länger in diese Richtung, aber ist jetzt auch gerade nochmal in mehreren Artikeln auch wieder veröffentlicht worden. Joachim Fels, ein solider Deutscher, also nicht irgendwie so ein Italiener oder sowas, ne, der dann per se im Verdacht steht, sozusagen lockerer Geldpolitik das Wort zu reden. Joachim Fels ist der Chefökonom von PIMCO und PIMCO ist ja der größte Anleiheinvestor der Welt, die gehören mittlerweile zur Allianz und haben da natürlich auch eine große Expertise, vor allem auch im eigenen Interesse, weil sie eben in Anleihen investieren. Und Herr Fels sagt, dass PIMCO glaubt Herr Fels sozusagen, dass die Zentralbanken nicht die Täter, sondern vielmehr die Opfer tiefer, fundamentaler Triebkräfte sind, die hinter niedrigen und negativen Zinsen stecken. Und er erklärt es mit den langfristigen Triebkräften eben mit zwei ganz großen Trends, die es gibt, eben der demografischen Entwicklung und dem technologischen Fortschritt. Und bei der demografischen Entwicklung sagt er, okay, wir werden immer älter. Und das verleitet die Menschen eben dazu, mehr Geld zurückzulegen fürs Alter, weil man heutzutage eben länger älter wird. Früher schreibt er, war die Lebenserwartung nicht so hoch und da war dann der Zins sozusagen der Preis des Konsums im Jetzt, statt Geld sozusagen zurückzulegen, also für vorgezogenen Konsum und dies würde sich in Zeiten, in denen der Wohlstand steigt, ändern und die Menschen würden dann also lieber auch zu Negativzinsen oder zu Nullzinsen dann Geld sparen, um ihre Kaufkraft über heutige Sparen in die Zukunft zu verlagern, sind sie daher gewillt, sogar einen negativen Zinssatz in Kauf zu nehmen und führen ihn durch ihr Sparverhalten auch herbei. Und das eine ist, dass die Leute immer älter werden und das andere ist, dass eben dann große Teile der Bevölkerung, eben die Babyboomer, sozusagen kurz vor der Pensionierung stecken. und die Anteile der künftigen Rentner oder der Leute, die jetzt nahe dem Ruhestand sind, immer größer werden. Das ist der demografische Faktor und auf der anderen Seite der technologische Faktor, der technologische Fortschritt, die Disruption durch neue Technologien, die immer günstiger werden, diese neuen Technologien und kapitalsparend und sozusagen, sodass einfach die Nachfrage nach Investitionen geringer wird, argumentiert fällt.
Brauchst weniger Geld dafür.
Und brauchst weniger Geld.
Weil sie mehr so kapitalintensiv
ist. Und letztendlich, und du sagst, du hast ja argumentiert, der Zins ist der Preis des Geldes und Geld hat jetzt keinen Preis mehr. Ja. Nein, Geld hat natürlich einen Preis noch und jetzt ist der Preis halt ein negativer, ein Geldaufbewahrungspreis, weil es ja ganz einfach Angebot und Nachfrage bestimmt letztendlich den Preis. Und wenn jetzt plötzlich aufgrund dieser Faktoren, dieser Triebkräfte mehr Geld da ist, dann wird der Preis eben negativ, weil du Banken sozusagen zwingen musst, dieses Geld irgendwo zu verwahren oder Zentralbanken es aufzubewahren. Und er sagt letztendlich, die Zentralbanken, die folgen nur diesen Triebkräften. So. Sie hätten sie schon zweimal versucht,
sich
dagegen zu stemmen. Die EZB 2011, als sie zu früh die Zinsen angehoben hat und zu stark, meint er, die FED 2018. Und beide beide wurden von den Märkten abgestraft und mussten eine Kehrtwende einlegen.
Gut, jetzt muss ich darauf natürlich sagen. Ja. Du hast gesagt, wir haben so eine Art Savings-Glut, heißt es ja im Angesicht, wir haben so eine Sparflut.
Nur, eine negative Zeitpräferenz nennt er das.
Nur, du musst ja Folgendes sehen, die Notenbanken, die bringen ja auch wieder, kaufen die selbst Anleihen. Und die, wenn du jetzt sagst, das ist nur, die sind nur gefangen in dem System und die sind eigentlich gar nicht schuld, weil nur der Sparer ist so doof und legt sein Geld in Anleihen an. Warum, frage ich dich dann, wenn das ohnehin schon so ist, dass die Zinsen, die langfristigen Zinsen, warum muss die EZB demnächst wieder ihr Anleihenkaufprogramm erhöhen und damit zusätzlich mehr Geld in den Kreislauf bringen? Und die ganzen Notenbanken, wenn du dir anguckst, seit 2009, haben Billionen mit reingebracht. Und diese ganze Savings-Glut-Diskussion oder die ganze Sache, es liegt natürlich auch daran, nicht nur, weil der Sparer irgendwie die Präferenz für morgen hat und heute nicht mehr konsumiert, das liegt auch daran, dass die Anleihen gekauft haben und zwar in gehörigem Ausmaß. Und dann sind die Notenbanken nämlich durchaus Täter und nicht nur Opfer. Also die Idee, die der Herr Fels da bringt, die hat die EZB mir auch zugeschickt. Ihr habt da ja mit denen häufiger diskutiert und da schickte mir dann auch der Kollege, ja, guck mal, wir sind Opfer, wir sind nicht Täter. Es ist leider nicht so. Wenn jetzt die EZB im September kommt, wird sie wahrscheinlich ihr Anleihekaufprogramm wieder erhöhen, wird 30 Milliarden in den Kreislauf zusätzlich pumpen. Wenn denn so viel Geld schon da ist, wieso müssen sie dann noch mehr pumpen? Also das wäre die erste Frage, die ich mir stelle. Und wenn du jetzt Minuszinsen, wenn du sagst, der Preis des Geldes ist negativ, das stellt ja die gesamte Idee oder die gesamte Welt auf den Kopf. Ja, bei dieser 30-jährigen Anleihe kann man sich relativ leicht sich angucken. Du sagst, du hast heute was zu 100 gekauft und in 30 Jahren ist es nur noch 96 wert. Und du hast aber gleichzeitig die Idee, dass deine Wirtschaft mindestens so im Potenzialwachstum wächst von 1,2 bis 1,3% und du kämst bei 145 raus. Also du hast dein Zins sagt 96 und deine Wahrnehmung oder deine Ökonomie sagt 145. Und das in Deckung zu bringen, da wirst du ja als Mensch, es ist einfach ökonomisch völliger Blödsinn. Also irgendwas ist da schief. Entweder du gehst davon aus, dass wir in den nächsten 30 Jahren nicht mehr wachsen und nicht mehr auf diese 145 kommen. Oder du gehst davon aus, dass da irgendjemand am Zins manipuliert, dreht, dass es sich um eine große Bondblase handelt oder was auch immer. Und das alleine zeigt ja schon, dass da, also dieses Beispiel mit dieser 30-jährigen Anleihe ist ja so verrückt, dass du überhaupt nicht weißt. Und wenn du jetzt als Unternehmen dastehst und du siehst dieses zukünftiges Szenario, dass du sagst, in 30 Jahren ist eigentlich das Ding weniger wert als heute, dann wirst du auch dieses günstige Zinsniveau nicht nutzen und auch nicht investieren. Und als Konsument oder als Sparer oder als Verbraucher wirst du auch, wenn du dieses negative Szenario, was ja so ein bisschen Destruktion oder Doom, was ja irgendwas wirklich Negatives eingepreist, dann würde ich das nicht dazu bringen, dass du einfach, und deswegen würde ich sagen, je mehr du jetzt dieses Negativzinsen ausweisen, auch da können wir davon ausgehen, dass die EZB wahrscheinlich im September von minus 0,4 den Einlagensatz auf minus 0,6 macht, das wird nicht zusätzlich was bringen, sondern die Leute werden immer mehr in so einen Strudel gerissen. Das ist ja wie so ein Treibsand, der nach unten gezogen wird. Alles geht runter und du stehst dann irgendwann da und denkst dir so, irgendwas läuft dir verkehrt. Und in einer Welt, wo du denkst, irgendwas läuft verkehrt, wirst du nicht investieren, wirst du dein Geld mehr zusammenhalten und wirst nicht den Effekt, den du eigentlich damit auslösen wolltest, dass du sagst, wenn Geld weniger wert wird, dann werden die Leute es ausgeben oder investieren. Das werden die Leute nicht machen. Und selbst der Linke, Herr Bofinger, hat ja gesagt, dass Minuszinsen Mist sind. Und insofern sage ich, es ist Minuszins ist ökonomisch gesehen wirklich, wirklich, wirklich
Würde ich anders sehen. Ein Unternehmen investiert natürlich immer nach der Beurteilung der Geschäftsaussichten. Und natürlich ist ein Minuszinsumfeld, findet es meistens statt in einer schwierigen Konjunktur. Und deswegen macht man natürlich das Geld billiger, das Unternehmen dann trotzdem, weil sie billiges Geld bekommen, vielleicht investieren. Aber sie würden natürlich nicht, wenn die Zinsen um 5 Prozentpunkte höher sind, dann erst recht nicht investieren. Das muss man einfach mal im Vergleich sehen. Und ich glaube sehr wohl, dass zum Beispiel privater Häuslebauer, der jetzt demnächst vielleicht sogar Hypothekendarlehen für Minuszinsen bekommen kann. Wir sind schon nahe dran an der Nullmarke, also Bestzinsen aktuell bei 0,2% für 10-jährige Darlehen. Und in Dänemark, wie gesagt, da gibt es schon Hypothekendarlehen.
Du kannst es nicht mehr leisten, wenn es so teuer ist. Unterm Strich, du musst ja sehen, was hast
gut,
du an
der Preis ist was anderes.
Ja, aber das ist doch genau
die Kaufnebenkosten.
Ja,
die Kaufnebenkosten sind das Problem. Die muss die Politik dann endlich mal angehen. Ne? Aber auf der anderen Seite hast du dann aber kalkulierbare, wenn du die Kaufnebenkosten vielleicht aus Eigenkapital stemmen kannst, dann hast du kalkulierbares, du hast dann keine Mietkosten mehr sozusagen, keine Zinskosten. Und ist natürlich früher, als man dachte ja schon, als 5% wäre sozusagen die niedrigste, was man jemals als Hypothekenzins damals hat man sich für 5% hat man sich versucht, so lange wie möglich die Zinsen festzuschreiben. Und plötzlich gibt es die Zinsen für unter 1% auf jeden Fall. Hängt ja immer natürlich auch vom Risiko und von der Art der Finanzierung ab. Aber trotzdem ist das natürlich schon ein Anreiz, wenn man nicht diese hohen laufenden Zinskosten hat, zum Beispiel für Immobilienerwerber. Ja, das würde ich absolut sagen. Und auch laufende Kosten für ein Unternehmen, das ist natürlich ein Faktor, wo man.
Aber wer profitiert davon? Du hast ja gerade gesagt, wer profitiert? Die Unternehmen profitieren davon. Okay, dann musst du also Aktienbesitzer sein. Dann profitierst du davon. Wenn du jetzt Wohnungskäufer bist, profitieren nur die, die sich's leisten können, das zu machen. Diejenigen, die sich's nicht leisten können, die Mieter sind, die wirklich nicht genug zum Sparen haben, die auch keine kluge Anlageidee haben, das sind die Verlierer. Und da siehst du, dass dieser Minuszins die Gesellschaft weiter auseinanderbringt.
Dieses Gerede lasse ich nicht gelten.
Doch,
vielleicht kann
genau
sich nicht jeder eine Wohnung kaufen.
Ja,
aber wir plädieren hier ständig für ETF-Sparverträge, die es ab 25 Euro gibt. Jeder kann sich 25 Euro auf die Seite legen und muss sein Geld nicht, wenn er auch kleine Sparraten nur hat, aufs Sparbuch packen oder aufs Girokonto, aufs Tagesgeldzinskonto packen. Das muss er nicht, sondern er kann über ETF-Sparpläne investieren und die Chancen breit gestreut am Aktienmarkt nutzen und sollte dies auch tun. So, und dann immer dieses Ausspielen von irgendwie Kleinsparern gegen Großbesitzer.
Die haben einen Vermögensverwalter, die können sich das leisten.
Du brauchst keinen Vermögensverwalter. Wir sagen es doch hier immer wieder, man kann leicht einen ETF-Sparplan kaufen, da brauche ich keinen Vermögensverwalter dazu und ist oft besser als diese ganzen klugen Vermögensverwalter, die einfach nur viel Provision einstecken und nichts bringen, sondern einen spesengünstigen ETF-Sparplan auf den MSCI All Country World kann man sich wunderbar auch ohne Vermögensverwalter bei einer Direktbank kaufen.
Und alle, die eine Lebensversicherung sich aufgebaut
der
haben,
ist selber
die
schuld,
Wer vor 10 Jahren das gemacht hat, der ist jetzt der Dumme. Der hat abgeschlossen in der Hoffnung oder im Glauben, dass es Zinsen gibt. Und der ist jetzt Garantiezins.
Der Garantiezins.
Ja,
aber dafür ist der Garantiezins da. So.
Ja, aber du bist ja nicht mal sicher, ob der Garantiezins überhaupt. Irgendwann werden die ersten Anbieter irgendwie Schieflagen erleben, wenn es so weitergeht, wenn der Zins weiter so niedrig bleibt, dann
müssen halt Lebensversicherer endlich mal auch in Aktien und breite investieren dürfen. So, das ist die einzige Antwort, die es gibt. So, aber wer jemals eine Lebensversicherung gekauft hat, einfach nur mit der Hoffnung, dass es da eine ordentliche Rendite gibt, die weit über den Garantiezins liegt, ist halt einfach falsch beraten worden von den klugen Versicherungsmaklern oder was auch immer so an klugen
Leuten
gibt.
Du kannst ja nicht die Leute mit 90 Millionen Verträgen, kannst du nicht sagen, ihr seid selbst schuld, dumm gelaufen.
Sie sind selbst schuld, weil der Deutsche ein Vertrauensschaden, dass ihnen irgendein Versicherungsmakler aufgeschwatzt hat, weil sie selber nicht nachgedacht haben. Man muss den Deutschen jetzt endlich mal sagen, kauft Aktien.
Ihr seid zu doof.
Ihr seid so doof, weil ihr immer Lebensversicherungen
also
kauft und meint, bloß weil
da
Versicherung draufsteht, ist es eine sichere Sache. Es ist eine sichere Sache, du kriegst deinen Garantiezins, aber mehr kriegst du halt nicht. Du kriegst, was garantiert ist. Und da steht da und da stand da und in diesem Bewusstsein hast du diesen Vertrag abgeschlossen.
Stand auch
und
da kannst die du prognostizierte Rendite.
Ja, die prognostizierte Rendite und so weiter und so fort. Aber es ist eine prognostizierte Rendite. Aber der Garantiezins ist, was garantiert wurde und Versicherung stand drauf. So. Und deswegen lassen sich die Deutschen was aufschwatzen, weil sie keinen Bock haben, selber über ihr Geld nachzudenken, weil sie eine wahnsinnige Aktienphobie haben, warum auch immer. Ja, kann ich nichts dafür. Und dann kann auch der, so, und es gibt auch kleine Leute, die sich eine kleine Wohnung gekauft haben, kaufen und finanzieren können. Und
es gibt viele, die es nicht können.
Es gibt so. Viele, und es gibt auch Reiche, die ihr Geld auf irgendwelche Tagesgeldkonten packen.
Okay, das mag es auch geben. Also. Aber es gab beispielsweise bei uns in der Zeitung ja auch den ehemaligen Verfassungsrichter Paul Kirchhoff, der gesagt hat, mittlerweile ist ein Punkt erreicht, an dem es an die Substanz unseres Gesellschaftssystems geht. In einer Welt ohne Zins sind zentrale Eigenschaften des Geldvermögens und damit des Eigentums gestört. Und wenn wichtige Eigenschaften des Eigentums verletzt sind, die das deutsche Grundgesetz unter Schutz stellt. Und das ist einfach, viele fühlen genau das, was der Kirchhoff gesagt hat, dass irgendwie ein Eigentumsbegriff
aber garantiert ist. Aber sag mir doch bitte, wo im,
Minuszins,
nein, wo im Grundgesetz bitte steht, dass es irgendwelche positiven Zinsen
nein,
gibt.
Aber zumindest nicht
wo
Negativzins,
steht das im Grundgesetz?
Dass dir was weggenommen wird. Du kannst ja nicht mal im BGB, findest du auch keinen Negativzins. Du wirst
aber da
keinen
steht auch
Negativzins
nichts von einem Positivzins. Es gibt nirgends,
doch, du hast einen Zins
gibt
zu
doch,
entrichten.
Nein,
das
es
wirst
gibt,
du da finden.
Es
aber du wirst keinen Negativzins finden.
Eine Garantie im Grundgesetz für einen auskömmlichen Zins. Und es gibt schon immer eine Geldpolitik der EZB, die Ziele hat und die Möglichkeiten hat, diese Geldpolitik umzusetzen. Und es gibt schon immer den Leitzins. Und wenn immer davon geredet wird, der Zins ist manipuliert. Es gibt schon immer die Möglichkeit der Geldpolitik von Notenbanken zu allen Zeiten, also zumindest seitdem es eine Notenbank gibt, und die entsprechenden Instrumentarien dazu haben. Und was anderes ist es, eine Enteignung ist es, was hier im Wohnungsmarkt in Berlin stattfindet, das sind ganz andere Maßnahmen, die dann tatsächliche Enteignungsmaßnahmen sind, finde ich.
Das ist
ein ganz,
davon.
Ganz großer Unterschied.
Weil die Leute,
ja?
die Verlierer sind, die murren natürlich und sagen, Moment mal, ich kriege schon nichts auf mein Sparkonto. So, Punkt 1. Und jetzt muss ich auch noch höhere Miete zahlen. Und der ganze Vermögenspreisinflation, die wir erleben, und die erleben wir schon. Wir erleben keine Güterpreisinflation, weil du immer sagst, die Güterpreisinflation ist ja noch nicht bei 2%,
ja,
wie die EZB da
darum
sagt.
Geht's.
Wir haben eine andere Inflation.
Das
und die kriegen
ist
die Leute
aber
dummerweise auch mit. Und weißt du, was ich mich immer wundere, wenn du dir beispielsweise die Inflationsrate anguckst?
Die Mieten
warum
spielen übrigens in die Verbraucherpreise Inflation rein. Ja,
aber da ist
wenn die angeblich
null.
So explodieren
und soll ich
dir
sagen, würden. Warum das so ist? Weil da dieses hedonistische Verfahren angewendet wird. Dass du nämlich sagst, eine Mieterhöhung, die aufgrund von Modernisierung stattgefunden hat, und da kommt wieder dieser berühmte Sisalteppich, den du irgendwo hinlegst, die wird nicht in die Inflationsrate reingerechnet. Und das ist völlig absurd. Und Neumieten kriegen sie auch nicht richtig rein. Also diese Inflationsrate für Mieten ist wirklich absurd. Insofern, und die Leute kriegen das halt mit und denken sich, hey, hier wird das System gegamed, ich bin nicht dabei, alle anderen verdienen an diesem ganzen System, nur ich nicht. Und werden halt sauer. Das ist das Populismusprogramm, was die EZB damit
ja, und dann kommt der Populist Söder, ja, und sagt, hier, ich, der Oberpopulist, mache jetzt auch einen auf Sozialismus und verbiete den Banken, dass sie Negativzinsen auch für Kleinsparer einführen. Es kann ja sein, dass die EZB in der Tat den Einlagenzinsen für Bank, der bei minus 0,4% aktuell ist, nochmal senkt. Und viele Banken und Sparkassen haben schon angekündigt, dann müssen wir diesen Negativzins auch an kleinere Sparer weitergeben und an kleinere Vermögen. Und kleinere heißt hier bis 100.000 Euro. Ich weiß nicht, was ein Kleinsparer sein soll, der auf dem Konto 100.000 Euro liegen hat. Das ist für mich kein Kleinsparer. So, aber das mal beiseite. Und jetzt kommt der Söder, weil die Bild-Zeitung, wir haben es ja letzte Woche vorgestellt, hier die großen Letter, 3 Tage Panik gemacht hat vor Negativzinsen auf dem Sparkonto und sagt, hohoho, wir müssen jetzt dringend die Kleinsparer schützen vor Negativzinsen. Und wieder kommt die Politik und setzt irgendwelche Preise fest. Wieder ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft, wieder ein Eingriff in
die
Vertragsfreiheit.
Ursache?
Lass mich ausreden.
Der Minuszins. Es ist alles. Diese ganze
Fotomal
von der Politik liegt daran, dass wir diese Zinspolitik mit diesen Minuszinsen haben. Sonst müsste niemand kommen, müsste am Wohnungsmarkt intervenieren.
Keiner müsste kommen, diesen anderen
Mist bei den Banken machen. Wenn du den Minuszins
der Wohnungsmarkt
in the first place
wird getrieben
hättest.
Von Angebot und Nachfrage auf dem Wohnmarkt, weil nach Berlin halt irgendwie 50.000 Leute mehr zuziehen als
Deutsche Wohnen und Freunde.
Ach, das ist ein Schmarrn.
Natürlich.
Das ist ein Schmarrn.
Okay.
Sondern es ist einfach Angebot und Nachfrage, weil alle
nicht,
nach Berlin wollen. Deswegen
wenn wir diesen Mist
sind
nicht
das ist ein Schmarrn.
Doch.
So. Und nochmal das zum Minuszins, dann kommt der Herr Söder und sagt, wir müssen also dringend dieses verbieten und er bringt dadurch die Sparkassen und die Banken noch mehr in die Bredouille und sorgt für eine Instabilität im Finanzsystem, im Bankensystem und wird dafür sorgen, dass die Banken dann gegebenenfalls halt einfach höhere Gebühren oder was auch immer nehmen, anstatt dass man das wirklich dem Markt überlässt. und sagt, okay, die eine Bank halt entscheiden, sozusagen bietet halt einfach nimmt keine Negativzinsen, sondern macht es als Service, als Marketingmaßnahmen. Die andere nimmt Negativzinsen, nimmt dafür niedrigere Gebühren. Das muss jede Bank für sich entscheiden.
Wenn eine damit anfängt, komm, ja, nehmen die Leute ihr Geld, gehen zur anderen, dann hast du eine Geldflut. Das ist wie ein umgedrehter Bankrun. Nicht, dass die Leute es abziehen, sondern die Leute werden dann zu der Bank gehen. Und die eine Bank, die dann mit Geld überschüttet wird, die kann gar nichts anderes machen. Also machst du so eine Marketing-Aktion.
Das wird sich doch regeln wie heute auch.
Das wird sich nicht regeln.
Wie heute auch.
Wenn einer anfängt, haben alle Minuszins.
Die Leute gehen doch gar nicht so schnell weg von ihrer Bank. Die gehen ja heute auch nicht weg. Und das Entscheidende ist,
wenn du Minuszins hast, schon.
Wir haben Minuszinsen. Und zwar haben wir negative Realzinsen.
Realzinsen,
das Entscheidende sind die Realzinsen.
Und es gab zu den Zeiten der Deutschen. Die Leute haben Geldillusion und denken, 1 Euro heute ist 1 Euro morgen. Das ist nun mal so. Das weißt du psychologisch. Aber wenn du sagst, 1 Euro habe ich heute und morgen habe ich nur noch 99 Cent, dann werden die Leute grillig. Und dann würden sie ihr Geld doch abziehen. Und ich würde vermuten, dass dann, es kann nicht eine Bank Minuszinsen anbieten und die andere nicht. Das wird nicht funktionieren. Dann wirst du überschüttet, dann bist du.
Dann wird die Bank das wieder anpassen. Dann regelt sich Markt. Der Markt regelt die Angebote und Nachfrage. Dann haben alle Minuszinsen.
Also ich bin auch nicht gegen die.
Ich finde
den Söder-Vorschlag auch Mist. Aber ich finde, warum muss jetzt diese ganze Aktivität der Politik, die ganzen Eingriffe, ist meines Erachtens wegen des Minuszinses. Aber vielleicht kommen wir noch zu einer Sache.
Ich würde noch gerne ganz kurz zum Söder sagen, dass es nämlich auch andere Vorschläge gibt und die kommen ausgerechnet von den Grünen. Ja? Robert Habeck hat sich auch geäußert.
Mein Herz wird warm. Nein, Entschuldigung. Alle 90% der Journalisten lieben Robert Habeck. Dass du jetzt auch dazu gehörst, das wusste ich nicht.
Ja, wunderschön. Ich finde, die Grünen bringen auch durchaus oft vernünftige Ideen. Prima. Und sind nicht, auf jeden Fall nicht so populistisch wie Herr Söder. Und er, aber überraschenderweise, ich hätte es jetzt auch nicht unbedingt von den Grünen erwartet, diese Initiative, dass er sagt, in dieser Debatte, zum einen sagt er, es ist Bullshit, was der Söder da vorschlägt.
Stimmt.
Und er sagt, Negativzinsen seien teuer für Sparer und gefährlich für die Finanzmarktstabilität, es sei deswegen Zeit für einen Bürgerfonds. So, und er sagt, statt Negativzinsen zu verbieten, sollten wir lieber aktive Angebote machen, auch aus der Politik heraus. Und er plädiert für einen Bürgerfonds, was wir ja auch schon lange fordern, nach dem Vorbild des norwegischen Staatsfonds, dass eben der norwegische Staatsfonds investiert breit in Aktienanlagen, aber auch in Infrastrukturanlagen und so weiter und erzielt damit eine ordentliche Rendite. Und dass man einfach sagt, hier, es gibt Alternativen. Und wenn es staatlich gefördert werden würde, dann hätte vielleicht auch der Deutsche wieder etwas mehr Vertrauen in Aktien. Stattdessen werden Aktien immer matig gemacht, werden besteuert bis zum geht nicht mehr, werden du hast überhaupt keine Steuerfreigrenzen mehr bei Aktienanlagen, auch wenn du sehr langfristig anlegst, wie es sie früher mal gab, Spekulationsfristen, die sollten wieder eingeführt werden oder eben so ein Bürgerfonds. Das wäre mal eine ehrliche Antwort der Politik. Und noch was, du tust es zwar nieder, die Realzinsen. Es ist das Entscheidende sind die Realzinsen, also die Zinsen nach Abzug der Inflation, und die waren auch zu Zeiten der grundsoliden Deutschen Bundesbank über lange, lange Zeiträume negativ. Zum Beispiel in den 70er Jahren von 73 bis 82 waren sie fast immer im negativen Bereich, teilweise sogar 2% im Minus. Ja? Und damit, das sind die wirklich realen Vermögensverluste. Und das muss halt der Deutsche lernen. Und bloß weil der Deutsche immer gefühlt irgendwie sagt, ja,
nominal. Das ist kein deutsches Phänomen. Das Prinzip Geldillusion ist ein globales. Da muss man den Deutschen mal in
Schutz nehmen. Ja, aber da muss man halt einfach mehr aufklären und sagen, okay, Leute, ihr müsst euch auch mit den Geldanlagethemen befassen. Wir tun hier im Podcast sehr viel dafür, dass man das tun kann, und wir lernen, dass es gar nicht so schwer ist, in ETF-Sparpläne zu investieren. Aber immer den Leuten nach dem Mund reden und sagen, armer Deutscher, du hast Angst vor Minuszinsen, dann müssen wir das ganz schnell verbieten. Armer Deutscher, du hast Angst vor steigenden Mieten, dann müssen wir das auch ganz schnell verbieten. Dann sind wir einfach im Sozialismus, weil armer Deutscher, du hast Angst vor steigenden Bierpreisen und Brotpreisen, dann werden wir die auch staatlich festlegen, und dann haben wir bald leere Regale wie in Venezuela.
Jetzt sind wir wieder in Venezuela. Super.
Wieder in
der
Venezuela.
Minuszins führt zu Venezuela. Danke, dass du diese
Der Minuszins ist der faire Preis des Geldes. Und wenn es mehr Angebot an Geld gibt als Nachfrage,
dann wird es halt noch weniger.
Die EZB ist nur ein Marktakteur.
Wie viel haben die geschafft? Guck dir mal die Bilanz nochmal. Die mache ich ja jede Woche. Ist ja eine meiner liebsten Tweets. Tweets ist ja die EZB-Bilanznummer zu zeigen. Und es ist jedes Mal wieder ein großer Aufreger meiner ganzen Follower. Und es ist einfach auch ein Aufreger, was die mit zu dieser Geldflut, diesem ganzen Sache beitragen. Also insofern.
Übrigens in Dänemark, gibt es keine EZB. Ne? Die haben eine eigenständige Notenbank.
Aber die Schweiz übrigens.
Die Schweiz übrigens hat auch eine eigene Notenbank.
Ja, aber die dänische Krone ist an den Euro angebunden, deswegen könnt ihr immer nur das dumme
nachmachen. Die Schweiz ist aber nicht an den Euro angebunden.
Ja, aber deswegen steigt der Schweizer Franken. Tja, deswegen ist der Franken auch einer der stärksten Währung.
Viel höheren Minuszinsen und hat negative Einlagenzinsen. Die gibt es da schon lange in der grundsoliden Schweiz, die doch hier das große Vorbild ist. Ja. Also, Minuszins ist der Preis des Geldes, ich sag's nochmal. Und Herr Feld sagt zum Beispiel, er rechnet damit, dass auch bald in Amerika es negative Staatsanleihenkurse gibt, negative Staatsanleihenzinsen gibt.
Also Venezuela
gibt,
weltweit. Jetzt haben wir das auch
gegeben.
Also, wir
Venezuela.
Sind bei Minute 58.
Nein, Venezuela ist
wir wollen doch unter einer Stunde hier unsere Freunde, wollen wir nicht überstrapazieren.
Venezuela ist 1 Million Inflation, sowas würdest du ja gern haben, da hast du wenigstens keine Nominal.
Ich verspreche dir, wenn du dieses kopfstehende Geldsthema hast,
ja der Deutsch, dann ist der Deutsche ja zufrieden, weil er hat ja keinen Nominalwertverlust. Ja, er hat schön sein und kriegt wahrscheinlich noch 1000% Zinsen. Und,
wir müssen unsere Wette machen.
Ja, wir machen eine Wette.
Genau, du hast ja Amerika schon angekündigt.
Amerika habe ich angekündigt. Ja, es ist ja nicht nur die EZB, die eine lockere Geldpolitik macht, sondern eben die FED hat schon einmal gesenkt. Und ich glaube, dass das eben nicht nur eine kurze Korrektur ist, sondern der Einstieg in einen längeren Zyklus. Und ich glaube, dass sie im September beim nächsten Mal deutlich senken werden. Um 50 Basispunkte, 0,5%.
Und ich hoffe mal, dass sie es nicht machen, dass sie nur 25 machen. Also es ist auf jeden Fall sicher, dass sie es machen. Da würde ich auch von ausgehen. Aber ich hoffe mal, dass der Trump-Druck dazu führt, dass sie vielleicht nur 25 machen. Also ich würde sagen, da wette ich dagegen. Im September wissen wir schon Bescheid, wenn du wieder aus deiner Woche Retreat irgendwo kommst.
Wunderbar. Dann bleibe ich im Lande. Bleibe ich im Lande. Keine Angst. Ja. Ich bin dir auf den Fersen. Ja.
Okay, gut.
Ja. Ansonsten sind wir jetzt quasi zu Ende und wir bleiben unter einer Stunde, sagen ganz schnell Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz. Ja.